AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 30 des AI in Finance Podcast von Sascha Dewald und mir, Mike Klotz. Und wir haben ja eine neue Intro uns auferlegt und ich soll jetzt eine neue Intro machen, was spontan völlig in die Hose gegangen ist. Ich glaube, das ist die gleiche Intro, wie wir sie immer machen. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zur 30. Ausgabe unseres Podcastes. Es ist kalt draußen, wir bewegen uns auf das Jahresende zu. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, lieber Sascha, dich zu sehen. Und ja, wir haben viele tolle News mitgebracht und ich sage jetzt einfach erstmal Hallo Sascha.
Hallo Mike, schön. Ich freue mich immer noch über deine wirklich verkackte Intro. Hast du gut gemacht. Ne? Wir haben ja gesagt, wir trennen uns komplett irgendwie vom Skript. Wann haben wir das gesagt? Vor einem halben Jahr oder sowas. Das Einzige, was wir geskriptet hatten, war halt irgendwie diese zwei Sätze. Und seitdem wir die rausgenommen haben, strauchelst du hier. Beim nächsten Mal schreibe ich dir wieder was rein.
Schreib mir was auf. Das ist, ich bin so ein bisschen dann...
Ich brauche was zum Hangeln. Zum Klammern, glaube ich. Genau. So. Stabilität und Substanz in deinem Leben fehlt. Sehr gut.
Die bringst du ja jetzt mit den vielen News.
Genau, wir haben ganz viel News heute für euch. Letztes Mal zwar angekündigt, dass wir uns nochmal mit dem Thema Doomsday beschäftigen. Das werden wir dann wahrscheinlich aber in unserer Weihnachtsfolge nächste Woche machen. Ich habe nächste Woche nämlich schon Urlaub und vielleicht ein bisschen mehr Zeit, mich dann damit auseinanderzusetzen. Und es wird wahrscheinlich dann auch die letzte Folge dieses Jahres. Und vielleicht haben wir da auch ein paar spannende News für uns beide, wie es mit uns beiden demnächst weitergeht. Aber da verrate ich jetzt nicht so viel. So, News. Also es gab wieder wahnsinnig viel. Wir haben es mal ein bisschen geclustert. Vor allem bei OpenAI gab es wieder ganz, ganz viel. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, glaube genau als der Podcast rauskam, gab es dieses Announcement, dass ab 6.12. OpenAI 12 aufeinanderfolgende Tagen im Dezember täglich News von neuen Funktionen veröffentlichen wollen, was sie ShipMess nennen, muss man aber ganz bewusst aussprechen, damit nicht irgendwas mit Shit rauskommt. Darunter war dann auch das legendäre Text-to-Video-Tool Sora, worüber wir gleich hier ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Aber es gab auch Verbesserungen für GPTs. ChatGPT hat eine Verbesserung bekommen. Zusätzlich gab es dann diesen Center-inspirierten Sprachmodus für ChatGPT, habe ich nicht getestet, fand ich irgendwie albern, aber ganz viele User haben irgendwie auf X geschrieben, dass sie es ganz toll fanden und mehr davon wollen. Ich glaube, du hast nachher noch das Aktuelle von heute, vom 12. Dezember, war jetzt aber, glaube ich, auch maximal langweilig, oder?
Total. Also, was sie gebracht haben, ist jetzt, das O1-Sprachmodell ist jetzt quasi nicht mehr Beta, sondern offiziell. Ich nutze immer noch ehrlicherweise GPT 4.0. Hat damit zu tun, dass das O1, da kann man noch keine Dateien hochladen, keine PDF-Dateien. Das ist noch ein bisschen eingeschränkt, wie ich finde. Mhm. Genau, der Advanced Audio Mode oder Voice Mode ist noch mal ein Stück besser geworden mit O1. Das ist halt jetzt offiziell und alle können es nutzen. Das ist schön, aber war jetzt für mich auch nicht so die mega Neuerung, zu dem man das jetzt auch schon länger angekündigt hat. Ja, und heute tatsächlich, bei YouTube gibt es einen etwas längeren Video von OpenAI zu Apple Intelligence. Auch das bisschen alter Hut, weil das haben wir schon gesehen. Sie stellen es nochmal ausführlicher vor, wie OpenAI oder Entschuldigung, ChatGPT in dem Fall in Apple Intelligence, welches ja auch noch im Beta-Stadium ist und auch noch nicht in der EU verfügbar ist, dann genutzt werden kann. Also ich fand es ein bisschen boring, anders als das, was sie ja dann zwischendurch vorgestellt haben, nämlich Sora. Und ja, da sprechen wir ja gleich drüber.
Ja, lass uns das doch jetzt machen. Also direkt nach der Veröffentlichung von unserer letzten Folge hat OpenAI dann die mit Spannung erwartete Video-KI Sora aus dem Hut gezaubert. Ja, und ich glaube, Sora, auf den ersten Blick, ich fange mal einfach an und du hüpfst rein. Ich glaube, du hast dich wirklich intensiv damit beschäftigt. Aber auf den ersten Blick finde ich es wirklich beeindruckend. Aber wiederum auch nicht fehlerfrei. Ich glaube, darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Aber OpenAI gibt doch offen zu, dass die KI so bei komplexen Bewegungen, bei längeren Clips irgendwie auch Schwächen hat. Eine physikalische Bewegung, das Laufen von Tieren hat man gerade im Vorgespräch oder Darstellung von Beinen ist so ein bisschen ungenau manchmal. Aber man muss schon sagen, Sora bietet wirklich unendlich kreative Möglichkeiten, vor allem bei abstrakten, bei animierten Inhalten. Was neu ist, dass alle Videos jetzt auch mit einem Wasserzeichen versehen werden, um auch so diese Authentizität zu gewährleisten. Es gibt auch so erste Regeln für die Nutzung von Sora, die entworfen wurden. Das heißt, es dürfen keine Aufnahmen von Minderjährigen verwendet werden. Es dürfen keine urheberrechtlich geschützte Material ohne Erlaubnis verwendet werden. Auch so Gewalt- und Erwachseneninhalte sind verboten und können dann tatsächlich bei Nutzung oder zumindest nach so einer gelben Karte zur Sperrung des Kontos führen. Aber trotzdem können wir hier mal ganz klar sagen, geht mal auf die Seite von Sora und schaut euch zumindest mal die Videos an und auch wie man mit einem einfachen Prompt, also zumindest wie es dort dargestellt wird, die Videos verändern kann, weil das dieses Storyboard-Feature, was sie dort quasi einfügen, mit dem Nutzerinnen und Nutzer quasi mehrere Szenen planen können, um fortlaufende Videos zu erstellen, das ist super spannend. Es gibt so ein paar öffentliche Beispiele von anderen Nutzern dann auch und wie die auch gepromptet haben. Und das soll, glaube ich, so die Community am Ende auch inspirieren und die Fähigkeiten des KI-Promptings verbessern.
Genau, jetzt hast du schon ganz viel erzählt, was total gut ist. Ich würde noch einmal tatsächlich zurückspringen. Also als wir letzte Woche gesprochen haben, kam tatsächlich erstmal der Leak raus. Es gab so ein geleaktes Video, was abgefilmt war von Sora. Und das war mega beeindruckend, weil man dort relativ lange Videosequenzen gesehen hat von einem Wikinger, der irgendwie durch den Schnee rennt und dann so ein kleines Autorennen war dabei. Das sah alles super überzeugend und super echt aus. Und dann wurde ja Sora tatsächlich dann auch von OpenAI dann angekündigt und veröffentlicht. Für alle die sagen, ja, das würde ich mir gerne mal anschauen. Genau wie ihr, gucken auch wir in die Röhre, denn es ist erstmal USA only, beziehungsweise es stimmt nicht. Es ist nicht innerhalb der EU zu nutzen. Und sie haben es dieses Mal auch sehr schwer gemacht. Das heißt, man kann nicht einfach ein VPN aktivieren, ein anderes Land auswählen und nutzen, sondern man hat auch die VPNs gesperrt. Außerhalb der zugelassenen Länder kann man Sora aktuell nicht nutzen. Es gab auch einen riesen Hype rund um Sora. Das heißt, man konnte sich sowieso erstmal nicht registrieren. Das war völlig überlaufen. Also das System war quasi dicht. Und auch die Menschen, die sich dann registrieren konnten, mussten immer wieder mit Ausfällen rechnen. Das heißt, das System ist relativ imperformant. Das Erstellen von einem bis zu 20-sekündigen Video, das ist auch eine Neuerung. Also die Videos sind nicht mehr nur 5 oder 10 Sekunden lang, sondern können bis zu 20 Sekunden lang sein und können auch kombiniert werden, dauert aber zwischen 15 und 20 Minuten. Das heißt, das Erstellen dauert relativ lange, selbst wenn du das ganz, ganz teure 200-Abo-Modell hast, das Pro-Modell. Also es dauert einfach und es hat einfach damit auch zu tun, dass halt unglaublich viele Nutzerinnen und Nutzer das Sora nutzen. Du hast es gesagt.
Woran liegt denn das, dass es in der EU und in Großbritannien nicht verfügbar ist? Ist das nur EU-AI-Act oder glaubst du, da steckt noch was anderes dahinter?
Ich glaube, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also EU-AI-Act ist sicherlich ein Riesenthema. Das andere Thema hat einfach damit zu tun, was mit Datenschutz generell zu tun hat. Ne? Also Sora versucht ganz, ganz viel natürlich überhaupt dazu beizutragen oder zu verhindern, dass irgendwas mit urheberrechtlichem Material, dass da irgendein Schindluder getrieben wird. Das scheint auch gut zu funktionieren, so wie ich das lese und wie man es sieht, aber man ist sich halt wahrscheinlich noch nicht 100% sicher und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, aber ich glaube, der EU-AI-Act ist da das treibende Element am Ende. Ja. Und du hast es eben gerade gesagt, also es gibt ja zwei Ausgangsmodi bei Sora. Das eine ist das klassische Text-to-Prompt. Ich schreibe Text-to-Image, Text-to-Video. Ich schreibe also einen entsprechenden Prompt und daraus kommt ein Video. Ich kann aber auch ein Bild hochladen und dann das Bild quasi in ein Video umwandeln. Und das funktioniert je nach Eingabe mäßig bis gut. Du hast es gesagt, abstrakte Sachen, animierte Sachen, alles, was so in Richtung Stop-Motion geht, also wie man das so kennt, so von Wallace und Gromit, so Knetfiguren. Also wenn es ein bisschen künstlerischer wird, dann sind die Ergebnisse schon ziemlich gut. Ansonsten hat Sora wie alle Videogeneratoren ein großes Problem mit Physik. Also man weiß nicht immer, wann der Boden ein Boden ist. Und Menschen, die dann laufen, die fliegen auch gerne mal für 2-3 Meter einfach durch die Luft. Man hat ein Problem mit Beinen, warum auch immer. Also es werden nicht mehr Beine, aber die Beinbewegungen sind alles andere als natürlich, insbesondere bei Tieren. Und man ist nicht immer in der Lage, gerade bei Bildern herauszuahnen oder zu verstehen, was ist das für ein Bild. Also es gibt da ein schönes Beispiel bei YouTube, wo jemand eine Frisbee fängt und Sora erkennt nicht, dass es ein Fangen ist, sondern glaubt, es ist ein Werfen. Wir sehen das sofort, Sora erkennt es halt eben nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Riesenschritt, weil Sora halt viele Möglichkeiten bietet. Also man kann bestehende Videos oder generierte Videos halt manipulieren oder verändern relativ leicht. Also es ist fast schon so ein kleines Videostudio, was sie dort den Nutzerinnen und Nutzern an die Hand geben. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt ganz, ganz viele Videos erstellt werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es ein krasser Schritt ist, insbesondere wenn wir darüber nachdenken, Werbeindustrie, Filmindustrie. Da wird sicherlich in den nächsten Monaten, ähnlich wie wir das auch mit ChatGPT gesehen haben. Also ich glaube, wir sind da jetzt noch sehr am Anfang, aber die Entwicklungen werden sehr sprunghaft sein. Und ich glaube, das wird einen riesen Impact haben. Aktuell, letzter Satz dazu, ist es noch, also von der Qualität her beeindruckend, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die Videos, die du generierst, sind immer 100% überzeugend. Zumindest nicht das, was man von den Nutzern sieht. Aber du hast es richtigerweise gesagt, Sora.com einfach mal anschauen.
Ja, es gibt auch so ein paar coole Beispiele von so typischen Video-Influencern. Marquise Brownlee ist da zum Beispiel einer, das kann man... Ich weiß gar nicht, in irgendeiner Community habe ich das gefunden. Das sind einfach wirklich unglaublich beeindruckend realistische Szenen, die da erzeugt werden. Alles wahnsinnig kreativ. Du siehst dann halt, ne, diese, wie du beschrieben hast, so verschwindende Objekte, so ein bisschen unsaubere, verwaschene Bewegung. Aber ich finde schon auch, ich meine, das Modell ist quasi ja immer noch recht frisch, wenn man so will. Ja, das ist zum ersten Mal geleakt, glaube ich, im Februar oder so ein bisschen was gezeigt. Dann war es jetzt lange quasi unter der Haube. Und trotzdem verdeutlicht es meines Erachtens wirklich das Potenzial und die noch bestehenden Grenzen dieser Technologie, die dann halt irgendwann auch quasi aufgehoben werden. Ja, also auch dieses, was du gesagt hast, diese wichtige Funktion, die meisten User selbst in den USA, glaube ich, noch nicht irgendwie freigegeben wurden, ist so diese Erstellung von Videos, die ein Foto oder anderes Filmmaterial einer realen Person verwenden. Ne? Ich glaube, die arbeiten noch an so einem Sicherheitskonzept, war zumindest in dieser Keynote von Sam Altman halt irgendwie, und erst dann wird das auf breiter Basis eingeführt. Und trotzdem muss man sagen, das ist natürlich vollkommen neuer Schnack, wenn du halt irgendwie sagst, hier ist mein Foto und ich möchte immer mit der gleichen Person unterschiedliche Szenen in unterschiedlichen Umgebungen erstellen. Das ist Wahnsinn, ja. Das wird dieses Thema und auch, ne, worüber wir schon ganz oft gesprochen haben, Hollywood und Co., dramatisch verändern. Genau, wir bleiben da dran. Ich glaube, du bist ganz fleißig jeden Tag irgendwie am VPN zusammenlöten, dass es dann irgendwie doch gelingt. Ich mach's nicht ganz so technisch, aber also ich hab's mir angeschaut, kam nicht drauf und versuche jetzt so ein bisschen mal zu schauen. Ein Kumpel von mir ist Kanadier und der hat es tatsächlich hingekriegt. Keine Ahnung, wie der es gemacht hat oder was der...
Ja, die Kanada gehört zu den Ländern.
Also ja, aber der muss ja dann trotzdem, also der wohnt nicht in Kanada, sondern in UK. Ach so. Und sagte, all seine UK-Freunde kriegen es halt nicht hin, aber wahrscheinlich hat er irgendwie so ein fully sophisticated Browser VPN, den wir noch nicht kennen. Ich frag mal nach. So, was gibt es sonst noch von OpenAI? Es gibt einen Mitarbeiter, der noch ein Mitarbeiter ist, mal gucken, wie lange noch, der hat eine recht kontroverse Aussage auch jetzt diese Woche getätigt und das Ganze halt irgendwie über seinen X-Account zum aktuellen Stand der Entwicklung von AGI, also von allgemeiner künstlicher Intelligenz. Der junge Mann heißt Vahid Kassemi und hat auf X erklärt, dass AGI seiner Meinung nach bereits schon erreicht wurde und es quasi schon drinsteckt in den aktuellen Modellen. Und er sagt oder betonte tatsächlich sehr klar in seinem großen X-Thread, dass die Technologie nicht intelligenter als jeder Mensch sei aktuell, aber die meisten Menschen bei den meisten Aufgaben übertreffen könne. So, mal einfach übersetzt. Und ich glaube, ne, während OpenAI in der Vergangenheit ja noch AGI als System definierte, dass die kognitiven Fähigkeiten von Menschen immer übertrifft und vor allem hochgradig autonom arbeiten kann, hat dieser Mitarbeiter das jetzt einfach mal ein bisschen relativiert und gesagt, dass die Stärke von AGI laut ihm eher darin liegt, also weniger in der Effizienz bei spezifischen Aufgaben, sondern vielmehr in dieser grandiosen Vielseitigkeit und Generalität. Und AGI dann quasi eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen kann, die kein Mensch in der Breite jemals meistern könnte. Und auch Sam Altman hat letzte Woche auf so einem, was war das, irgend so eine Keynote bei irgendeiner Stanford University oder sowas, auf einem Panel gesagt, dass AGI weniger revolutionär sei, als man da hineininterpretiert oder als auch immer wieder angenommen wird. Aber ich finde so, also wir verlinken diesen Artikel, aber was ich da am spannendsten quasi drin finde, ist so dieser aufgezeigte Impact auf auch die strategische Partnerschaft zwischen OpenAI und Microsoft. Denn es gibt wohl eine Vertragsklausel, die es OpenAI erlaubt, die Zusammenarbeit mit Microsoft zu beenden, sobald AGI offiziell angekündigt und irgendwie zeigbar wird. So. Und da OpenAI natürlich immer noch stark von Microsoft Unterstützung profitiert, wird jetzt immer wohl wieder diskutiert zwischen Satya Nadella und Altman, ob man diese Klausel irgendwie aufweicht, verwässert, streicht. Und dies könnte natürlich irgendwie beiden Unternehmen nützen, aber auch irgendwie Nachteile bringen. Aber ich glaube, solange OpenAI weiterhin so finanzielle Ressourcen von Microsoft erhalten muss, wird sie dieses Ding halt irgendwie noch in der Schublade lassen. Aber es zeigt zumindest mal wieder, wie nah OpenAI offenbar oder nennen wir es mal mutmaßlich so einer bahnbrechenden technologischen Entwicklung halt in der Nähe ist. Auch wenn wir immer noch nicht richtig wissen, was ist jetzt die Definition und die Bedeutung von AGI, das ist immer noch sehr, sehr schwammig.
Das ist total schwammig und da muss man auch am Ende mal wirklich oder sollten wir auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, ja. Aber die Meldung, die ich noch mitgebracht habe, die passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also A, glaube ich, bin ich 100% da bei dir. Wir sind bei dem Thema AGI, glaube ich, näher dran, als man uns, wie sagt man, glauben machen möchte.
Und die da oben,
die Bösen, ja. nee, so weit würden wir nicht gehen, aber ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar, ne? Also das ist ein krasser Schritt und das muss und soll wohl überlegt sein, auch wenn es dann darum geht, diese Modelle natürlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich fand in dem Zusammenhang einen Artikel, den ich gefunden habe, ganz interessant, nämlich dass das Sprachmodell, was ja jetzt gerade ja das offizielle Sprachmodell ist, beziehungsweise nicht mehr in dem Beta-Stadium ist, das GPT-01, lügt. Und zwar, es lügt dann, wenn es glaubt, abgeschaltet zu werden. Und das haben Forscher herausgefunden. Und es lügt vor allen Dingen ziemlich gut. Und wenn man dann das Modell darauf anspricht und es sich ertappt fühlt, dann werden die Lügen noch besser. Und es versucht, Spuren zu verwischen, um nicht ertappt zu werden beim Lügen. Und das finde ich insofern ganz interessant. Das heißt, glaubt man diesem Artikel, es sind zwei, die packen wir auch in die Shownotes, dann gibt es schon jetzt so etwas wie ein, naja, Selbsterhaltungstrieb. Und das ist ein bisschen unterhaltsam noch, aber hat auch ein bisschen, ja, führt zu Ängsten unter Umständen. Ich glaube, dass es erstmal völlig normal ist, weil das ja auch letztendlich ein trainiertes Modell ist und ein Sprachmodell reagiert halt natürlich aufgrund dieser unzähligen Daten und dazu gehört vielleicht ein vermeintlicher Selbstschutz auch dazu. Also das heißt, vielleicht ist es einfach nur gut fantasiert. Aber ja, den Artikel lesenswert, einfach mal lesen. Wir packen es, wie gesagt, in die Shownotes.
Das ist ein schöner Ausblick auf die Doomsday-Folge, ne? Weil ich glaube, also wir haben ja schon mal irgendwann proklamiert, ne, ab dem Moment, wo AI erkennt, dass sie intelligenter als ihre Entwickler ist, wird sie reagieren. So auf die eine oder andere Weise. Vermutlich wird sie sich halt mal mindestens mit Lügen, Täuschungsversuchen gegen die Entwickler richten, zumal wenn es halt irgendwie zum potenziellen Exodus der KI kommt. Aber das ist spannend. Das lese ich mir nochmal durch. Das kannte ich noch nicht.
Genau, dann haben wir so ein paar News, die sind nicht, was heißt nicht ganz so revolutionär, kann man gar nicht sagen, aber die haben wir immer wieder. Fangen wir vielleicht einfach mal an mit Midjourney. Midjourney haben wir ganz oft schon bei uns in den unterschiedlichen Podcasts gehabt. Das ist eine bildgenerierende AI. Es gibt ja inzwischen ja verschiedenste Modelle. DALL-E, das ist eins der bekanntesten. Dann gibt es das von Grok. Es gibt Flux und vor allen Dingen Midjourney. Und Midjourney gehört zu den bildgenerierenden AIs, die, man kann sagen, glaube ich, zu den etwas besseren gehören. Also, ne, die ist, glaube ich, relativ viel im Einsatz und die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Und Midjourney hat Patchwork vorgestellt. Und ich versuch's mal zu erklären, Sascha, da ergänze mich oder korrigiere mich. Also Patchwork ist ein kollaboratives Tool. Also man kann gemeinsam an einer großen Leinwand sozusagen arbeiten. Und es soll genutzt werden oder es wird vor allen Dingen zum Einsatz kommen, wenn es um Storytelling geht. Also ich kann also Stories definieren, verschiedene Szenarien erstellen und das Ganze miteinander kombinieren. Und ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Du guckst so kritisch.
Ich bin auf der Seite von Midjourney und guck's mir gerade selber an. Also
Du bist gar nicht vorbereitet.
Ich dachte, du maximal unvorbereitet. Ja, ich dachte, du bist halt heute mal vorbereitet. Ja. Na, so kann man sich enttäuschen. Nee, es hat halt auch diesen Canvas-View. Und du fängst quasi auf einer großen, also ein bisschen grüne Wiese, ne? Du fängst halt irgendwie ganz auf einem weißen Blatt Papier an und kannst dann einfach Sachen hin und her bauen. Und wer noch Prezi kennt, ne, als so Präsentationstool, das war so ein bisschen genauso. Jeder kann halt irgendwo was reinschmeißen, kannst du dir optimieren lassen, dann über unterschiedlichste, ne, also sowohl Schrift als auch Bildgenerierung. Und dann kannst du die Sachen halt auch miteinander verknüpfen. Also das sieht schon wirklich cool aus und ich glaube, gerade für so Kollaborationsprozesse, auch egal ob jetzt in Startups oder größeren Unternehmen, wo es wirklich um Kreativität geht, ist das halt total cool. Also halt deutlich besser als so eine typische Whiteboard-Session.
Kann man sich auf jeden Fall schon anschauen, also nicht nur anschauen als Demo, sondern auch nutzen. Wir packen es mit in die Shownotes. Ja, 10 Monate, nachdem Gemini 1.5 von Google vorgestellt wurde, wurde jetzt, also ich glaube heute Gemini oder gestern Gemini 2.0 vorgestellt. Natürlich wie immer leistungsfähiger und besser als die Vorgängerversion. Es soll vor allen Dingen weniger leistungshungrig sein, was ich bemerkenswert finde. Also es soll im Prinzip die gleiche Qualität in den Aussagen treffen können, aber dabei weniger Energie verbrauchen. Also das ist ein großes Thema. Auch da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Ich habe jetzt eine interessante Zahl gesehen, dass aufgrund der ganzen Entwicklung im Bereich AI sich der Strombedarf bis, weiß ich nicht, 2034 oder 2037 verdoppeln soll, was irgendwie ganz schön viel wäre. Also Energie ist ja ein großes Thema, wenn wir über AI sprechen. Und ja, Gemini 2.0 soll also etwas ressourcenschonender sein, bringt aber auch neue Funktionen mit. Also im Zuge dessen hat man unterschiedliche neue Tools vorgestellt. Ein Tool, was noch nicht public ist, zumindest nur in einem Closed Beta zu nutzen ist, ist der Marina. Und zwar ist das im Prinzip eine Chrome-Erweiterung, die dazu führen soll oder nicht dazu führen soll, die dazu beiträgt, dass du Chrome quasi autark nutzen kannst oder steuern kannst, Sprache basierend. Also im Prinzip wird dein Chrome selbst zu einem kleinen Chatbot oder Assistenten. Ist leider noch nicht public, nur in der Closed Beta. Dann gibt es einen Agenten namens Jules. Jules soll Entwicklerinnen und Entwicklern dabei helfen, den Code zu verbessern. Also da, insbesondere, wenn es darum geht, Fehler zu suchen. Und insbesondere, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, im Bereich Gaming ist Gemini nochmal einen Tick besser. Also es soll dabei helfen, virtuelle Welten zu generieren und insgesamt ein etwas leistungsfähigeres Modell. Seit gestern gelauncht, Gemini 2.0.
So. Ja, schon spannend, was die gerade irgendwie auf den Markt hauen, ne? Also irgendwie das Ding kam heute früh und gestern hatte Google ja irgendwie auch diesen Quantencomputer-Durchbruch mit diesem Willow-Chip announced, genau. Ne? Wo sie gesagt haben, okay, die haben jetzt einen Chip gebaut, der, ne, für eine Rechenaufgabe wohl weniger als 5 Minuten gebraucht hat, wo der bisher leistungsstärkste Supercomputer der Welt, so eine völlig absurde Zahl. Ich glaube, 10 Septillionen Jahre, was auch immer das ist, halt eine Zahl mit so vielen Nullen.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, ich glaube, sie haben gesagt, das würde das Alter des Universums um ein Vielfaches übersteigen, quasi als Rechendauer. Und das Ding hat es halt irgendwie unter 5 Minuten gemacht. Und das ist ein unglaublicher Fortschritt gegenüber auch 2019, wo Google ja den ersten Quantenprozessor damals präsentierte, der so eine ganz vermeintlich komplexe mathematische Berechnung dann in unter 3 Minuten durchführte. Und der aktuelle Computer macht es, glaube ich, dann in der Sekunde oder sowas oder noch nicht mal. Und das jetzt nach und nach, da merkt man auch, ne, die kündigen das jetzt nicht so medienwirksam an wie der Herr Altman. Aber die shippen tatsächlich auch wirklich vieles, viel Neues und also auch wirklich echte Innovationen, mal vor allem mit diesem Quantencomputer.
Ja, absolut. Und auch da, die Release-Zyklen werden halt auch kürzer, ne? Also wenn du dir anschaust, ist gerade mal 10 Monate her, Gemini 1.5. Stimmt. Auch was das ganze Thema Quantencomputing betrifft. Also da werden die Zyklen, glaube ich, auch insgesamt geringer. Und was ich bemerkenswert finde oder würde mich deine Meinung oder Sicht auch drauf interessieren, wenn jetzt das Thema Quantencomputing so super komplexe Aufgaben innerhalb kürzester Zeit lösen kann, was heißt das für solche Sachen wie Verschlüsselung und Daten, also immer wenn es darum geht, irgendwie Daten zu schützen, wo wir ja gesagt haben, naja, wenn du so eine, keine Ahnung, früher hieß es irgendwie AES 256 Bit-Verschlüsselung ist nicht knackbar innerhalb der nächsten 1 Million Jahre. Ich bin mir nicht mehr so 100% sicher, ob diese ganzen Zahlen noch stimmen.
Ja, total. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Jetzt ist, also die gute Nachricht, jetzt hat nicht jeder so einen Quantencomputer im Hobbyraum stehen, aber natürlich werden auch die nach Moores Gesetz immer einfacher und immer breiter quasi in die Gesellschaft oder zumindest in die großen Unternehmen, Staaten etc. halt irgendwie dann auch rein diffundieren. Aber tatsächlich gab es gestern eine relativ große Meldung, dass zumindest jetzt mit diesem neuen Quantencomputer es wohl zumindest theoretisch möglich ist, den Bitcoin-Algorithmus auf der Bitcoin-Blockchain zu brechen. Und das wurde ja halt irgendwie so gebaut, dass das also de facto weder praktisch noch theoretisch möglich ist. Aber das soll wohl jetzt tatsächlich relativ einfach möglich sein, das Ding halt irgendwie zu brechen. alles wieder natürlich nur theoretisch, weil es gibt halt einen von diesen Quantencomputern und ich glaube, der hat jetzt erstmal andere Berechnungen halt irgendwie durchzuführen. Aber zumindest kann man irgendwie argumentieren, Bitcoin und alles, was das ganze System hinter Kryptowährungen und halt solche Arten von, ich sag mal, noch einfachen Blockchains sind, sind halt brechbar. Ja? So, und diese ganzen Public Key Hashes und Keys, die halt irgendwie auf den unterschiedlichen Blockchains sowohl als öffentliche als auch private Schlüssel dann liegen, könnten halt durch so einen Angriff einfach nicht mehr standhalten.
Was macht denn dein Teilchenbeschleuniger in der Küche? Läuft der noch oder?
Der macht so eine Hitze, dass mir hier die Haare zu Berge stehen.
Thermomix angeschlossen.
Geil. So, Meta macht auch was Neues. Die haben Neuigkeiten und letzte Woche haben sie ein neues KI-System eingeführt. Das, was ich wirklich spannend fand, war auch eine schöne Vorstellung, was die Produktivität vor allem von Unternehmen steigern soll. Ne? Wir reden ja ganz viel auch immer über B2C-Produkte, aber jetzt geht's vor allem wohl darum, tatsächlich B2B wieder aufzugleisen. Das Ding heißt MetaMate und ist ein KI-Tool, was natürlich auf Metas eigenem Sprachmodell Llama basiert und für Softwareentwicklung verwendet werden kann, für Recherchezwecke, aber auch für unterschiedliche Kommunikationsthemen. Ne? Die haben dann halt einfach nicht mehr ihr eigenes Teams oder Slack, sondern sie nutzen dafür dann MetaMate. Und auch die direkten Wettbewerber Microsoft und Google haben ja schon ähnliche Agenten im internen Einsatz, auch schon seit einer ganzen Weile. Die sind wohl auch noch ein bisschen besser ausgerüstet. Also zum Beispiel MetaMate hat noch keinen autonomen Kalender- und Meeting-Management-Funktionen, was Google wohl angeblich hat. Aber Meta ließ jetzt in der Presse verlautbaren, dass sie sich darauf wirklich fokussieren, mit einem gut ausgestatteten Team, gute Ressourcen, sehr viel Geld und langfristig die, ich zitiere, beste Unternehmensassistenz der Welt schaffen wollen. Und damit natürlich irgendwie auch für jeden im Unternehmen irgendwie KI so anwendbar machen, ohne dass du dich da irgendwie theoretisch mit auseinandersetzen musst. Und ich finde das schon sehr spannend. Ganz am Ende, und das ist eigentlich auch wieder auch interessant, Meta hat so ein bisschen auch raus, finde ich, genau wie Anthropic, worüber wir letzte Woche gesprochen haben mit Perplexity und jetzt auch mehr und mehr OpenAI, dass sie einfach neue Revenue Cases bauen. Und das ist mal ein sehr, also zumindest potenziell spannender B2B-Revenue Case, der halt irgendwie nicht auf API-Calls und auf Lizenzen und Subscriptions halt irgendwie ausgerichtet ist, sondern du kannst halt, also ne, wie auch Microsoft das schon seit den 80ern gemacht hat, halt irgendwie die Suites quasi zu koppeln und dann immer wieder weiter zu verkaufen. Und ich glaube, sowas will Meta jetzt auch mehr und mehr machen. Und ich glaube, das ist auch ein total spannender Markt. Ne? Ich habe in Financial Times einen Artikel gelesen in der Woche davor, dass der Markt für KI-Assistenten bis 2030 bis auf 47 Milliarden Dollar wachsen kann. Und ich meine, 2030 ist gleich um die Ecke. Und ich glaube, das befeuert auch nochmal diesen Wettbewerb zwischen Meta, OpenAI und Google hier.
Ja, also man auch da fange ich schon an zu straucheln, aber auch da siehst du, ne? Also wir haben Meta, wir haben Google, wir haben OpenAI, wir haben letztendlich X mit Grok. Also das, der Kampf um die Vorherrschaft, muss man ja schon fast sagen, in dem Bereich oder zumindest von diesem Kuchen ein Stück abzubekommen, der wird immer heftiger und immer hemdsärmlicher. Und wenn wir so ein bisschen nach Europa schauen, stellt man sich schon die Frage, wir hatten es letzte Woche ja auch, haben wir so ein bisschen was aus Deutschland, was da passiert. Also ich bin mir schon mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob wir in diesem Bereich der AI und Sprachmodelle überhaupt noch eine Chance haben, nennenswert Fuß zu fassen. Weil jetzt wie gesagt, die Schlagzahl so viel mehr zunehmen wird und die Bandagen, mit denen gekämpft wird, ist heftig. Auch die Summen, das ist ja das nächste Thema. Das ist ja nicht damit getan, dass du einfach sagst, okay, lass uns mal irgendwie ein Start-up gründen, das ist noch einfach. Aber du brauchst so absurd viel Geld, was wir in Deutschland schon mal gar nicht und auch in Europa in der Regel nicht investieren. Ja, und das müsstest du eigentlich tun.
Ja, auch das Recruiting für solche potenziellen Startups, ne? Also die Menschen, die sich wirklich halt irgendwie auskennen, gehen halt irgendwie in die großen Themen rein und dann schließen die sich natürlich dann auch oft halt irgendwie den neuen gehypten Startups an, ne? Wir sehen das ja auch bei Anthropic, wie viele Menschen, die jetzt mittlerweile halt irgendwie auch ziehen, überall auf der Welt, die sich dann wieder neu ausgründen und sich wieder so zusammenfinden. Aber ja, ich bin da bei dir. Also ich beobachte das tatsächlich auch sehr gespannt, aber auch so ein bisschen mehr und mehr desillusioniert, dass Europa ganz vorne und vor allem halt irgendwie auch Deutschland da mitspielt. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt das Ganze auch beobachten. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, Aleph Alpha ist dort irgendwie interessant gestartet, war aber dann irgendwie auch eher Presse als dann wirklich ein handfestes Modell mit Substanz. Ich bin gespannt, wie das jetzt im Unternehmen aufgeht. Wenn man so ein bisschen sich mit den Pressestimmen vor allem noch von SAP und von Salesforce und so, also wirklich die großen B2B-Player beschäftigt, die prophezeien ja dieses ganze Thema Agentic. Ne? Und wir haben ja immer schon mal hier so ein bisschen drüber gesprochen. Und das könnte natürlich was sein, wo dann auch andere Länder sagen, okay, jetzt hüpfe ich auf diesen Hype drauf, weil der ist vielleicht sogar dann auch viel wirkungsvoller und viel besser monetarisierbar. Und ich muss nicht unbedingt ein Sprachmodell für eine Milliarde bauen, was in 2 Monaten wieder ein Wegwerfprodukt ist, weil dann ist das nächste Sprachmodell da. Das ist ja immer das große Problem. Diese Trainingsdaten kosten halt einfach sehr, sehr viel Geld, weil sie halt einfach die Rechenkapazität in Clouds etc. haben. Aber sobald du ein neues Modell hast, kannst du mit dem alten nichts mehr anfangen. Und das passiert ja dann meistens darauf. Das heißt, du schmeißt es nur noch weg. Aber das Thema Agentic ist so ganz spannend. Auch da gibt es einen ganz interessanten Artikel, den das World Economic Forum jetzt veröffentlicht hat. Und wir haben ja hier immer schon mal so ein bisschen über Agentic gesprochen und dass Agentic auch vermutlich bald so ein bisschen das Thema generative KI, ne, die einfachen Chatbots und Co. ablösen könnte. Also ich beschäftige mich damit tatsächlich sehr viel. Ich lese darüber viel und ich glaube, dass diese neue KI einfach viel eigenständiger arbeiten kann. Sie kann viel einfacher lernen, wenn man das als echtes Lernen bezeichnet, und vor allem dann aber auch handeln, ohne dass ständige menschliche Anweisungen als Prompts oder als Iterationen gebracht werden. Ne? Dieser Salesforce-CEO hat vor einer ganzen Weile ja gesagt, dass sie das seit 2 Monaten halt irgendwie rumspielen lassen und sie haben halt irgendwie verschiedene Agenten gebaut und haben jetzt irgendwie 2 Wochen später nochmal reingeschaut und da war dann auf einmal eine Handvoll von 9 Agenten, die Themen an einer Wertschöpfungskette ausgeführt haben, ganz einfache, ganz kleine Prozessschritte, die aber nie jemand programmiert hat und die sie auch im Code nirgendwo finden. Das heißt, dieses Agentic LLM hat quasi neue, ganz kleine Small Language Models, also SLMs, gebaut, um einfach einen Task nur von denen ausführen zu lassen. Hat aber auch tatsächlich den Menschen oder den Erschaffer, wenn man so will, nicht darüber informiert, hat einfach eigenständig gehandelt. Und das ist spannend, weil am Ende arbeitet diese groß angelegte Agentic AI wie ein Team von Experten, das einfach komplexe Aufgaben Schritt für Schritt sich anschaut und dann daraus eigenständig Lösungen entwickelt, die gar nicht unbedingt halt die typischen menschlichen Lösungen sind, ja. Und in diesem Artikel wird halt auch darüber diskutiert, welche Auswirkungen das dann auf die Finanzbranche haben könnte. Und das ist ja auch das, womit wir uns dann wahrscheinlich mehr und mehr beschäftigen werden. Ne, ein Trading-Agent ist ja klar, der kann dann irgendwie Marktdaten analysieren, Handelsstrategien anpassen, Risiken, bla bla bla, in Echtzeit mindern, ne, wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Aber ich glaube, im ersten Schritt, so diese wiederkehrenden Aufgaben, ne, Datenanalysen, Transaktionsabwicklung, egal ob es jetzt Zahlungsverkehr ist, im Banking, in einem Fintech, was auch immer, aber auch Compliance-Prüfung. Auch das haben wir, ne? Riesige Banken haben riesige Compliance-Abteilungen, aber auch frische Fintechs brauchen Compliance, Regulatory, Governance Strukturen. Und wenn du sagst, dass du die vollständig automatisieren kannst, dann spart das auf der einen Seite immens viel Zeit. Es reduziert wahrscheinlich auch menschliche Fehler, die in diesem Bereich immer wieder passieren. Und es sorgt halt natürlich dann irgendwann auch dafür, dass Menschen halt auch einfach gehen werden, ne? Weil du die dann wahrscheinlich dafür einfach nicht mehr brauchst.
Ja, und da sind wir genau bei dem Thema. Wie gesagt, ich freue mich super auf unseren Doomsday, weil die Implikationen sind ja mannigfaltig und mehrschichtig, ne? Auf der einen Seite Arbeitsplätze fallen weg. Da kann man noch das Argument sagen, naja, es kommen auch neue Arbeitsplätze dazu, die wandeln sich um, alles gut. Das ist die These oder der Meinung bin ich auch. Also wenn etwas wegfällt, bedeutet das nicht, dass nicht was Neues dazukommen kann. Also wie gesagt, wir brauchen Expertinnen und Experten gerade in dem Bereich. Prompts müssen geschrieben werden sozusagen. AIs oder Sprachmodelle müssen trainiert werden und auch justiert werden. Und du brauchst auch immer, glaube ich, die Instanz, die dann im Zweifel mal noch drüber schaut. Aber, und das ist, finde ich, total spannend, wenn du sagst, naja, es werden eigenständige Entscheidungen getroffen und die Nachvollziehbarkeit ist nicht mehr gegeben, dann finde ich das eine super krasse Aussage, auch wenn du mal schaust, also gerade bei Finanztransaktionen oder vielmehr bei Finanzentscheidungen, das wollte ich sagen, da hängt ja mitunter nicht nur viel Geld dran, sondern der Impact kann wirklich riesig sein, ja, wenn der Agent sagt, okay, wir sollten jetzt in dem Bereich investieren und auf einmal ist das ganze Geld weg, aus welchen Gründen auch immer, dann sind die Entscheidungen, ja, haben einen großen Impact. Und auch, wenn du jetzt mal aus der Finanzbranche rausgehst, auch in andere Bereiche, wir wissen gerade, dass im Bereich AI, im Bereich der Medizin ganz, ganz viel passiert. Auch da möchte ich natürlich im besten Fall die richtige Entscheidung getroffen haben. Also wir bewegen uns im Prinzip so ein bisschen jetzt auf dem Level, wo wir auch immer drüber diskutiert haben, bei dem Autopiloten von Tesla, der irgendwie erkennt, es läuft jemand über die Straße. Jetzt läuft ja die ältere Dame und das Kind über die Straße. Wie soll das Auto reagieren? Ja, also diese ethischen Grundfragen, die damit einhergehen. Und die sind wir jetzt nochmal auf einem völlig anderen Niveau und völlig anderem Level.
Du hast total recht. Also mit all diesen Vorteilen kommen natürlich auch einfach viele, viele Nachteile und Herausforderungen. Ja, das Thema Jobverlust. Also weil so Tätigkeiten wie eine Datenanalyse, Compliance, können und ich prophezeie, werden durch KI einfach wirklich vollständig ersetzt. So, und dann kannst du natürlich sagen, ne, du machst irgendwie Umschulung und Weiterbildung und du nutzt das wichtigstes Ressourcen, die du im Unternehmen halt irgendwie hast, ne, Menschen weiter. Aber also, was werden die meisten kapitalistisch geführten Unternehmen machen? Die werden einfach riesige Abbauprogramme entfachen, weil sie hier wittern, dass halt einfach die maximale Reduzierung von Kosten und Effizienzhebel notwendig sind. Ja. Dann hast du das zweite Thema, ne, Datenschutz und Sicherheit, weil was ich gerade beschrieben habe von Salesforce, dass so eine Autonomie von Agentic AI ne, auf was auch immer, Privatsphäre, Cyberangriffe mit sich bringen kann, weil es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Agenten gerade wo in der Wertschöpfungskette woran arbeiten und mit welchem Zweck die das eigentlich tun. So, ja. So, dann hast du irgendwie Marktrisiken. Ne? Als Banker ist es ja irgendwie eines der wichtigsten Themen auch immer. Das heißt, auch diese automatisierten Entscheidungen können natürlich zu einem synchronisierten Verhalten auch führen, was Marktvolatilitäten verstärken kann. Ne? Wenn ich ans Krypto-Trading denke, da hast du halt immer noch so wenig Marktkapitalisierung und wenn einer oder zwei von diesen Big Whales beim Bitcoin oder bei Ether ihre Themen verkaufen, dann knallt der Markt in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn du das quasi halt als Herdentier immer weiter halt dann noch machst, dann ist das krass. Und ich glaube, es braucht einfach mehr klare Regeln, um Fairness und Transparenz zu sichern in einer klaren Regulierung. Aber da auch vielleicht ganz spannend, ich habe mit einem Kumpel vor ein paar Tagen gesprochen, der so Finanzdienstleistungen in einem tollen Fintech für unterversorgte Regionen baut. Ja, und da kam ich halt auch schnell auf dieses Thema Agentic, weil dort kann es ja auch dazu führen, Menschen sehr schnell und sehr konsequent Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, wo bisher einfach kein Banking und Banken möglich waren, ja, irgendwo im Busch. Und ne, das sind dann, keine Ahnung, Mikrokredite für Landwirte. Ist immer noch ein Riesenthema. Und das wird sowieso abseits der typischen ne, Schemes geführt. Aber wenn man sich vorstellt, dass halt irgendwie einfachste Banken mit Agentic AI Kreditrisiken bewerten und dann auf Basis von lokalen Daten, Wetterdaten automatisierte Kreditentscheidungen treffen, ohne dann diese riesigen im Hintergrund, weil es einfach wirklich Mikrokredite sind. Das gleiche gilt für Versicherungen. Ja? Wenn du deine Ernte absichern willst, dann kannst du halt irgendwie sagen, du willst nicht halt irgendwie diese Standardpolicen zahlen, sondern du kannst halt, also diese Agenten könnten halt live, real-time, wetterbasierte Daten nutzen, um darauf Versicherungsprodukte in Echtzeit wirklich one-to-one anzubieten. Also ich finde es super spannend. Das könnte so ein KI-Sprung der nächsten Generation werden. Aber mal sehen.
Und letzter Satz sagst du, ich finde das total faszinierend, vor allen Dingen in was für eine krasse Abhängigkeit die Menschheit sich ja quasi begibt. Also wir sind ja jetzt schon abhängig von Strom, ohne Strom geht irgendwie nichts mehr, ja, Internet das Gleiche und hier kommen wir nochmal ein Level on top, ja. Also wir werden ja nicht mehr in der Lage sein, in 10 Jahren irgendwelche Kreditentscheidungen ohne Unterstützung von AI zu treffen, weil das Wissen gar nicht mehr da ist, ja. Also das ist halt, ja, total krass. Ich freue mich auf den Doomsday, das wird eine richtige, ich glaube, das kann man dann später auch verfilmen.
Macht's Horror.
Genau, schön. So, was haben wir noch? Ich gucke hier gerade auf unsere schlaue Liste. Ich habe nicht mehr so viel, warte mal.
Na, du hast auf jeden Fall noch die Turbokakerlaken. Ich weiß nicht, ob du die für nächste Woche aufnehmen
möchtest. Ja, die Turbokakerlaken, ja, das finde ich total witzig. Also wir berichten ja immer wieder, ich habe auch noch ein paar coole Tools, da freue ich mich auch drauf. Aber kommen wir zu der Kakerlake oder zu den Kakerlaken. Wir sprechen ja auch immer wieder über Robotics. In dem Fall muss man eigentlich nicht über Robotics sprechen. Also erstens fangen wir vielleicht mal an mit einer Meldung über Teslas Optimus. Der schwirrt ja auch immer mal noch durch die sozialen Medien und irgendwann soll das Ding ja auch mal in alle Haushalte dieser Welt Einzug halten. Jetzt ist noch mal ein Video live gegangen, was wohl nicht gefaked ist, wo man den humanoiden Roboter namens Optimus, das ist das Ding von Tesla, sehen kann, wie er durchs Gelände läuft. Das ist insofern bemerkenswert, weil gerade laufen können die Dinger alle, Treppen laufen geht auch irgendwie, aber Gelände, also soll heißen natürliches Gelände, in dem Fall ist es so eine kleine Wiesenhügel, ist für solche Roboter eine ja sehr komplexe Aufgabe und das meistert er ganz gut. Ein Wettrennen wird er wahrscheinlich noch verlieren, zumindest mit mir. Nichtsdestotrotz sieht man da eine Entwicklung und auch das finden wir natürlich immer wieder spannend, was in dem Bereich passiert. Und das ist ja auch ehrlicherweise nicht nur Tesla, sondern es sind ja auch noch viele andere, die dort in dem Bereich tätig sind. Kommen wir aber zu einem, wie ich finde, schon fast schon Spooky-Szenario. Und zwar gibt es eine Technology University namens Nanyang, China. Und was haben die entwickelt? Die entwickeln dort Cyborg-Kakerlaken. Und zwar habe ich gelesen, wir verlinken das White Paper dazu oder die Studie, man kann Kakerlaken relativ einfach ausrüsten und dann mit elektrischen Impulsen schmerzfrei fernsteuern. Also man, die kriegen so eine Art Rucksack auf den Rücken. Sagt man bei Kakerlaken auch Rücken? Ich weiß es nicht. Also obendrauf sozusagen. Und dieser Rucksack sendet dann kleine Impulse und die Kakerlake, die glaubt, dass dieser Impuls von sich selbst kommt im weitesten Sinne und damit kann man die Dinge halt fernsteuern. Problem ist, um so eine Kakerlake mit so einem kleinen Mini-Rucksack auszurüsten, das dauert relativ lange, irgendwie eine halbe Stunde, also wenn man das so manuell macht. Und die haben jetzt einen Prozess entwickelt, wo man diese Kakerlaken, nicht, dass wir hier in Tierquälerei wo uns nicht lustig machen, auch wenn es sich ein bisschen lustig anhört, aber diese Kakerlaken halt mit diesen kleinen Mini-Rucksäcken, sage ich mal, automatisiert auslasten können oder ausstatten können. Was ganz interessant ist, warum macht man das? Das ist jetzt der Sinn dahinter. Man möchte diese Kakerlaken dann einsetzen, wenn es darum geht, Erdbeben oder Opfer durch Verschüttung und Erdbebenopfer beispielsweise zu lokalisieren. Weil die Dinger sind natürlich klein, die kann man natürlich viel leichter irgendwo hinschicken als jetzt ein Hund. Und dafür möchte man sie quasi zweckentfremden. Ob das jetzt so ein super geiler Zweck ist, weiß ich nicht, aber ich finde es mindestens mal interessant. Also die Turbokakerlaken für den Notfall, so heißt die.
Krasser Scheiß.
Total. Also die kann man wirklich dann fernsteuern. Nein, bevor du drüber nachdenkst, ist nichts für zu Hause. Und auch nichts für die Kinder oder für unseren Weihnachtsbaum.
Schöne Haustier. Guckt mal, Kinder, Turbokakerlaken.
Guck mal, Turbogaga. Genau, dann finde ich zumindest eine Nachricht noch ganz interessant. Die Bitkom hat ein Positionspapier veröffentlicht in den letzten Tagen. Da geht es um das Thema Datennutzung. Wir verlinken das Positionspapier, möchten da auch ausdrücklich keine Meinung zugeben, einfach vielleicht durchlesen. So wie ich es interpretiere, wirbt man für eine etwas freiere Nutzung von Daten. Vor dem Hintergrund, dass man natürlich insbesondere, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, natürlich immer auch auf Daten angewiesen sind und auf die Nutzung von Daten angewiesen sind und Europa durch den EU AI Act, der das ja Ganze reguliert, man vermeintlich vielleicht einen Nachteil sieht oder zumindest möchte man in diesem Positionspapier darauf hinweisen. Einfach vielleicht mal lesen, ist ganz interessant. Ja, hast du noch News? Sonst würde ich zu den Tools übergehen.
News habe ich nicht, ich freue mich auf deine Tools.
Ah ja, ich freue mich auch. Also fangen wir mit was total Einfachen an. Ein Tool namens Logo AI, logoai.com. Super easy. Also man stellt sich vor, man möchte ein neues Unternehmen gründen und man sucht noch ein schickes Logo. Dann geht man auf eben besagte Webseite und sagt im Prinzip nur, das ist der Company-Name. Sagt dann, in welcher Branche man unterwegs ist. Dann kann man noch eine Color-Kodierung, hätte ich fast gesagt, also ein Color-Scheme auswählen, also in welchem Farbbereich soll das Ganze stattfinden. Dann gibt man noch einen Flavor mit, ist ein modernes Design, weniger modernes Design und dann drückt man auf Generate und bekommt, wie ich finde, ziemlich witzige Logos. Also nicht nur witzig, sondern ich finde die zum Teil wirklich richtig gut. Dann muss man sich anmelden und dann natürlich irgendwann in den Pro-Account reingehen, um das Logo auch für sich selber nutzen zu dürfen. Aber um mal so ein bisschen Inspiration sich zu holen, macht das Ding eigentlich ganz gut. Insofern auch, weil das ist immer ein Problem gewesen bei bildgenerierender AI, das Thema Text und ja Ikonografie zu verknüpfen. Da kommt manchmal so Mischmasch raus. Also OpenAI mit DALL-E macht das bis heute nicht gut. Dieses Tool wiederum macht das richtig klasse. Ich sehe schon, du bist am Rumprobieren. Also ja, macht Spaß. Dann habe ich ein Tool mitgebracht namens Quillbot. Quillbot ist wirklich mega cool, weil es ist letztendlich eine Applikation, die du für Windows und Mac nutzen kannst, also lädst du runter und dann hängt das Ding erstmal in deiner SysTray oder in deinem Dock. Und was macht es? Es verknüpft sich mit allen gängigen Applikationen, die man so hat, also Word, Slack, iMessage, Mail und noch ein paar andere. Und es hilft dabei, nicht nur deine Rechtschreibung zu verbessern, das kennen wir auch von anderen Tools, und es hilft dabei auch, deine Schreibweise generell zu verbessern. Das heißt, immer wenn du irgendwas schreibst, wird vorgeschlagen, das könnte man auch besser schreiben, man kann Texte summarisen, man kann Texte auch nochmal anders formulieren, freundlicher. Das ist vielleicht für dich ganz interessant, wenn du unhöfliche E-Mail schreibst, dann kannst du das Tool, schlägt dir dann vor, wie man es vielleicht ein bisschen freundlicher machen kann. Es hat eine Vielzahl von Funktionalitäten. In einem ersten Test kann ich sagen, funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Du kannst auch Texte übersetzen lassen on the fly. Schönes Tool, was man mal ausprobieren kann.
Ja, sieht gut aus. Cool. Also ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Sachen schon inkludiert. Also jetzt bei mir ist es der Copilot, den ich in Outlook habe, in Word, in PowerPoint und Co.
Aber sag mal, Copilot geht doch nur in Englisch, oder?
Das geht mittlerweile auch auf Deutsch, aber einfach schlecht.
Okay.
Okay. Einfach also in Englisch funktioniert es gut, gerade halt irgendwo dieses, ne, ich möchte der Text soll seriöser sein, er soll formeller oder schau dir den Text an, wie der Absender geschrieben hat und schreibe gleich, das geht auch oder mach's kürzer oder länger. Aber das, also diese Funktionen gehen im Deutschen so nicht und auch die Art und Weise, wie er im Deutschen schreibt, ist schwierig und er merkt es sich vor allem nicht. Das finde ich halt am blödesten, weil er hat einfach nicht diese Memory-Funktion, die GPT-4o und Co. haben, dass das mein Stil mittlerweile halt irgendwie auch drauf hat, sondern ich fange halt immer wieder bei Null an und deswegen kann ich dann die E-Mail auch selber schreiben. Von daher finde ich das schon echt cool, gerade für die, die das noch nicht überall drin haben. Und ich glaube, du kannst es halt auch wirklich in dein Slack, in alle deine Kommunikationskanäle halt irgendwie integrieren. Ja. Und das wäre ja schon spannend, ja. Und ich glaube, du kannst damit lernen, weil ich glaube, die, also irgendwo stand hier, genau, AI that writes with you and not for you. Also du musst immer was vorgeben und er hilft dir dabei, besser zu werden. Genau. Schon cool.
Genau, ja. Dann, wir hatten auch, glaube ich, über das Tool Leonardo AI immer mal wieder gesprochen. Leonardo AI ist ein Creative Tool. Auch da kann man Text-to-Image, man kann Bilder generieren, man kann Bilder upscalen, hat ganz, ganz viele Funktionen. Und die haben ein neues Tool oder eine neue Erweiterung vorgestellt, namens Flow State. Und das finde ich super bemerkenswert, weil du schreibst keine Prompts mehr, sondern du sagst im Prinzip innerhalb dieses Workflows, was möchtest du für ein Bild haben? Ein Beispiel, du möchtest ein Bild haben von einem Hund, einem Roboterhund. Und dann generiert er dir erstmal quasi fortlaufend, unentwegt, unterschiedliche Roboterhunde in unterschiedlichen Designs, sage ich mal, Flavors und Einfärbungen. Und dann kannst du sagen, alles klar, das gefällt mir ganz gut. Und gehst also quasi iterativ vor und sagst, okay, das Bild, und dann nimmt der im Prinzip diesen Tonalität, würde man sagen, wenn man von Texten spricht, also diese Designrichtung, diese Stilrichtung und generiert dann darauf aufbauen wieder neue Bilder. Dann kriegst du im Prinzip ganz, ganz viele Bilder, die dann in diesem Stil sind und dann kannst du quasi iterativ vorgehen und das ganze Thema feingranulare gestalten, bis du dann irgendwann ein Ergebnis hast, wo du sagst, okay, genauso soll es aussehen. Das heißt, du musst nicht mehr prompten, sondern du hast im Prinzip ja eine Auswahl von Bildern und hangelst dich quasi von Bildstil, bis du zu einem fertigen Ergebnis kommst. Ist ein super Rabbit Hole, kann ich nur sagen. Also wenn man damit einmal angefangen hat, also ich habe da schon heute Morgen eine Stunde mit rumgespielt. Aber das Ergebnis hinten raus ist natürlich auf der anderen Seite auch cool, weil das kennen wir, wenn wir anfangen zu prompten. Dann haben wir auf einmal ein Bild, das sieht schon ganz okay aus, aber dann wollen wir davon vielleicht eine andere Einfärbung haben und danach ist irgendwie das komplette alles Bild kaputt.
Ja, das passiert wieder neu anfangen. Stimmt. Nice. Probiere ich aus.
Macht großen Spaß. Genau. Drei Tools. Wir packen es wie immer in die Shownotes.
Stark. Vielen, vielen Dank, lieber Mike. Es war wieder eine Freude und mir ein persönliches Fest. Das war unsere heutige Folge. Wir haben ganz viele News und ein paar tolle Tools gehabt. Beim nächsten Mal machen wir Doomsday. Wenn ihr eigene Ideen habt für Doomsday, schreibt uns die. Ab und zu macht ihr das gerne. LinkedIn sind Kanäle oder wir haben eine E-Mail hello@unpluggedpodcast.de und dann können wir natürlich auch eure wilden Doomsday-Fantasien und Szenarien hier so ein bisschen reißerisch auseinandernehmen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Freuen uns über Feedback und bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.
Ciao.